Deutschlandfunk. Der Tag.
My government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. My government intends to work towards a new partnership with the European Union based on free trade and friendly cooperation.
Die Priorität meiner Regierung war und ist immer gewesen, zum 31. Oktober aus der EU auszutreten und an einer neuen Beziehung zu arbeiten auf der Basis von Freihandel und freundlicher Zusammenarbeit. Das hat niemand Geringeres als die Queen heute gesagt. Oder besser, sie hat es vorgelesen. Denn es sind nicht ihre Worte, sondern es ist die Regierungserklärung von Boris Johnson zum Auftakt der nächsten Woche der Entscheidung in Sachen Brexit. Eher unwahrscheinlich, dass es die letzte ist, ist zumindest mein Gefühl. Deshalb reden wir heute über was anderes. Zum Beispiel über den Konflikt in Nordsyrien, wo jetzt die Kurden im Kampf gegen Erdogan ausgerechnet mit Diktator Assad gemeinsame Sache machen. Wir reden über Polen, wo die nationalistische PiS weiter unangefochten regieren kann. Und wir reden über Spanien, wo nach einem harten Urteil gegen die Aufrührer von damals der Katalonien-Konflikt wieder aufzubrechen droht. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 14. Oktober 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Assad, Putin, Erdogan, Trump. Das sind die maßgeblichen Player, die über das Schicksal in Syrien entscheiden. Kann dabei irgendetwas Gutes herauskommen? Diese Frage beantwortet sich wohl von selbst. Es ist wieder Krieg, wobei er war ja nie vorbei in Syrien, aber jetzt ist er auch wieder im Norden voll entbrannt, nachdem Trump seine Verbündeten, die Kurden, im Stich gelassen hat und Erdogan freie Hand für einen Einmarsch gelassen hat. Was machen die bedrängten Kurden in ihrer Not? Sie wenden sich mit der Bitte um Hilfe ausgerechnet an Syriens Machthaber Assad. ARD-Korrespondent Carsten Kühntop beobachtet für uns die Lage. Hallo Carsten.
Ja, hallo.
Carsten, wie ist die Situation in den syrischen Kurdengebieten 5 Tage nach Beginn der türkischen Offensive?
Ich denke, das Wichtigste ist, dass heute Morgen die ersten syrischen Regierungssoldaten eingerückt sind in den Ort Tel Tamer. Das ist ein kleines Kaff auf halber Strecke zwischen der türkischen Grenze und der Stadt Hasaka. Wieso dieses Dorf? Ich denke, es war schlicht so, dass die Regierung in der Nähe Soldaten stationiert hatte. Die hat man jetzt öffentlichkeitswirksam vor laufenden Kameras dort einrücken lassen in Tel Tamer. Und auf Fernsehbildern, die im staatlichen syrischen Fernsehen jetzt gezeigt werden, ist zu sehen, wie die Menschen in dem Ort die Soldaten sehr überschwänglich begrüßen, jubelnd begrüßen. Es hat auch gestern Abend Jubel gegeben in der Stadt Hasaka. Da sind Menschen spontan auf die Straße gegangen, um zu feiern, als nämlich die Nachricht von dieser Übereinkunft die Runde machte zwischen der syrischen Regierung und den Kurden.
Wie stehen denn die Kurden zu Assad? Gibt es da keine Animositäten?
Die Kurden waren im Bürgerkrieg nie Teil der bewaffneten Opposition gegen Assad. Ihr Ziel war es nie, Assad zu stürzen. Man ist sich während des Kriegs auf den Schlachtfeldern in der Regel aus dem Weg gegangen. Das Ziel, was die Kurden verfolgt haben, was ihr politisches Projekt war, das war, dass man innerhalb Syriens, im Assad-Syrien sozusagen, weitgehende Selbstverwaltung hat in dem Teil des Landes, den man selbst eben kontrolliert. Vorher war es schon ganz klar, meiner Meinung nach, dass Assad ihnen das niemals zugestehen wird. Syrien ist eine Diktatur, wird von oben regiert, von einem Mann an der Spitze. Es ist wie eine Pyramide sozusagen und da ist kein Platz für die Selbstverwaltung einzelner Völker oder Konfessionen sozusagen. Aber jetzt ist natürlich klar, wo die Kurden so schwach geworden sind, wo sie ihren Schutz durch die Amerikaner verloren haben. Da haben sie, glaube ich, können sie noch weniger damit rechnen, dass sie mit diesem politischen Projekt Selbstverwaltung durchkommen werden.
Das heißt, sie haben sich im Prinzip in ihrer Not dem einzig möglichen Verbündeten vor die Füße werfen müssen, sozusagen?
Ja, so in etwa ist es. Also ein wichtiger Vertreter, ein führender Vertreter der syrischen Kurden hat jetzt gesagt, naja, alles, was wir gemacht haben, war eine vorläufige militärische Vereinbarung zu schließen und politische Fragen, darüber werde man später diskutieren. Aber es ist im Prinzip ganz klar, die Kurden sind jetzt in einer solch schwachen Position, dass sie da wenig in der Hand haben. Bisher hätten sie ja zumindest die Tatsache in der Hand gehabt, dass sie ein Drittel des Landes noch kontrollieren. Aber das geht ihnen ja jetzt abhanden, weil, wie jetzt in Tel Tama auch zu sehen war, die syrische Regierung Einheiten eben einmarschieren lässt.
Heißt das denn, dass es jetzt einen richtigen Krieg zwischen Assad mit den Kurden auf der einen Seite und Erdogan auf der anderen Seite gibt?
Halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Konfrontationen gibt, militärische Konfrontationen, Zusammenstöße gibt zwischen Regierungssoldaten auf der einen Seite und pro-türkischen, arabischen, also syrischen Milizionären auf der anderen Seite. Aber eine direkte Konfrontation Syrien, Türkei halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Warum? Weil das syrische Heer nach den Jahren des Bürgerkriegs schlicht ausgelaugt ist. Es gibt nicht genug Soldaten. Dann die Luftwaffe, die syrische, naja, das sind ein paar Kampfjets aus sowjetischer Zeit. Assad weiß, denke ich, ganz genau, dass er auf der anderen Seite die NATO-Macht Türkei hat, die allein, wenn wir über die Luftwaffe reden, eben dann natürlich moderne Jets zur Verfügung hat und die auch kein Manpower-Problem hat. Vielleicht ist es so, dass das, was man da jetzt macht, vor allem symbolischer Natur ist, dass man jetzt sozusagen Regierungssoldaten zu den Streckenabschnitten der Grenze schickt, wo die Türkei noch nicht rübergetreten ist, in der Hoffnung, dass das die Türken in irgendeiner Form abschrecken möchte.
Also man versucht sozusagen eine rote Linie zu ziehen, wenn man so will.
Ist richtig, der Versuch, eine rote Linie zu ziehen. Das andere, was natürlich Assad jetzt ganz klar machen will, er sieht jetzt ganz klar eine Chance, seinen Herrschaftsbereich auszuweiten. Also er hat im Laufe des Krieges ja ein ums andere Mal gesagt, dass er nicht ruhen wird, bevor er nicht jeden Quadratzentimeter syrischen Bodens wieder unter seine Kontrolle bekommt. Die Chance dazu sieht er jetzt.
Carsten, diese Verständigung zwischen Assad auf der einen Seite und den Kurden auf der anderen Seite, die ist ja offenbar unter Vermittlung von Russland zustande gekommen. Putin und Erdogan haben sich ja auch in den letzten Jahren angenähert. Auf der anderen Seite, Erdogan kauft ja sogar russische Waffensysteme. Welches Interesse hat Russland?
Das russische Interesse ist, dass Bashar al-Assad, Schützling der Russen, dass der auch weiterhin oben aufbleibt. Ist er ja eben auch zweifellos. Ja. Und deshalb, denke ich, sehen die Russen diese Entwicklung mit Freude. Auf jeden Fall sind sie in the loop, um es neudeutsch zu sagen. Also diese Verhandlungen fanden auf einem russischen Luftwaffenstützpunkt in Syrien statt, in Anwesenheit russischer Vertreter. Und Putin weiß also ganz genau, was da gerade abläuft. Auf der anderen Seite hat er, denke ich, wenig Lust, dass es zu einer militärischen Konfrontation zwischen Russen und Türken kommt. Weil, du hast es schon gesagt, Erdogan und Putin haben sich in der letzten Zeit doch angenähert. Putin ist das wichtig, dass er so einen guten Draht zur Türkei bekommen hat, weil es ihm ermöglicht, so ein bisschen die NATO zu spalten. Die Tatsache, dass die Türken ein wichtiges Luftabwehrsystem ausgerechnet in Moskau bestellt haben, obwohl sie ja ein NATO-Land sind, das passt, glaube ich, Putin sehr gut. Gleichfalls aber eben passt es ihm, dass sein Schützling Bashar al-Assad vor dem nächsten Sieg steht.
Und lachender Dritter ist der Islamische Staat?
Lachender Dritter ist auf jeden Fall der Islamische Staat. Also neben Assad ist das der andere große Gewinner der türkischen Offensive. Es gab gestern einen Bericht, dass etwa 800 Menschen, Frauen, Witwen, Kinder, Angehörige, all das von IS-Kämpfern, dass die entkommen konnten aus einem Lager, in dem sie von den syrischen demokratischen Kräften in ein ISA festgehalten worden waren. Da hatte es einen türkischen Angriff in der Gegend gegeben und es gab Chaos und so weiter. Und das haben diese Menschen offensichtlich zur Flucht genutzt. Ist nicht der erste entsprechende Bericht. Will sagen, all das, was Experten vor Wochen schon an die Wand gemalt haben für den Fall, also was passieren würde, wenn Trump den Rückwärtsgang in Syrien einlegt, all das passiert jetzt.
Carsten, vielen Dank.
Bitte gerne.
Groß war der Aufschrei bei vielen vor 4 Jahren, als die PiS-Partei in Polen nicht einfach nur die Parlamentswahlen gewann, sondern auch noch die absolute Mehrheit holte. Sie konnte durchregieren und das tat sie auch, zum einen mit ziemlich umstrittenen Justizreformen, mit denen sie die Gerichte und auch den öffentlichen Rundfunk ziemlich auf Linie brachte. Das sorgte vor allem im Westen Europas für großes Aufsehen und Kritik, zum anderen aber auch mit vielen sozialen Wohltaten. Und siehe da, 4 Jahre später ist die PiS wiedergewählt worden und sie hat ihren Vorsprung sogar noch einmal deutlich ausgebaut. Florian Kellermann ist unser Deutschlandfunk-Korrespondent in Warschau. Ein Sieg auf ganzer Linie für die PiS und ihren Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski. Kann man das so sagen?
Ja, das würde ich erstmal auf jeden Fall so sagen. Weil sie hat einfach ein wahnsinnig gutes Ergebnis eingefahren, und zwar so gut, wie es noch nie eine Partei in Polen eingefahren hat. Und es gab auch noch nie eine Partei, die an der Regierung war und ihr Ergebnis dabei bei der nächsten Wahl dann verbessert hat. Beides ist der PiS jetzt, ist ihr jetzt gelungen.
Was ist denn das Erfolg?
Trotzdem glaube ich, dass die Partei sogar noch ein bisschen mehr wollte. Also es gab Zeiten, wo sie geglaubt hat, sie kann so viele Stimmen holen, dass sie sogar alleine die Verfassung ändern kann im Parlament. Da bräuchte sie eine Zweidrittelmehrheit.
Okay.
Das hat sie nicht geschafft.
Dafür hat es nicht ganz gereicht. Also ein kleiner, wirklich ein nur kleiner Wermutstropfen. Dennoch, was ist das Erfolgsgeheimnis der PiS?
Also zunächst mal würde ich sagen, es ist die Glaubwürdigkeit. Sie hat vieles von dem, was sie gesagt hat vor der Wahl, hat sie dann tatsächlich auch gemacht. Und das hat viele Menschen einfach überzeugt. Vielleicht sogar die, die nicht unbedingt mit allem einverstanden waren, was sie gemacht hat. Aber sie hat eben den Menschen das Gefühl gegeben, ihr könnt uns vertrauen. Wir schließen mit euch ein Abkommen. Wir werden gewählt und dann tun wir dieses und jenes. Das waren vor allem diese Sozialmaßnahmen, die du schon angesprochen hast. Mhm. Also das neue Kindergeld. Das Renteneintrittsalter ist wieder gesenkt worden, 13. Monatsrente und so weiter.
Wer sind denn also die Wähler der PiS? Kommen die aus allen Bevölkerungsschichten?
Ja, sie kommen schon aus allen Bevölkerungsschichten, aber es gibt natürlich eine unterschiedliche Verteilung. Also die PiS hat schon deutlich mehr Wähler in den kleineren Städten, auf dem Dorf, auch im Osten des Landes und unter den weniger Gebildeten. Das heißt nicht, dass sie sonst keine Wähler hätte, aber da ist sie besonders stark. Und das sind eben auch Wählerschichten, die sie teilweise selber erschlossen hat. Es waren Leute, die teilweise auch überhaupt nicht zur Wahl gegangen sind über viele Jahre. Und denen die PiS gesagt hat, ihr seid auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft, auch wenn ihr nicht so viel Erfolg habt gesellschaftlich. Ihr gehört zu Polen und bitte kommt und wählt natürlich auch uns.
Also wenn jetzt der durchschnittliche Pole einfach nur seine Situation verglichen hat, vor 4 Jahren, da stand ich da und jetzt stehe ich hier und es geht mir nach diesen 4 Jahren mit der Regierungspartei PiS besser. Ist das so?
Ja, das ist so. Denn diese Sachen, die wir als Kritik angeführt haben, die Justizreform und so, die schlägt ja nur auf einen ganz kleinen Teil, bisher zumindest, der Bürger durch. Und dass es den Menschen besser geht, ist natürlich auch nicht in erster Linie ein Verdienst der PiS, sondern das liegt auch an der guten Konjunktur, die Polen hatte in den vergangenen 4 Jahren. Also das Wirtschaftswachstum war gut, die Arbeitslosigkeit ist ganz stark gesunken. Da ist der PiS sozusagen auch ein bisschen das Glück in den Schoß gefallen, dass sie in dieser Situation an die Regierung gekommen ist.
Und die Opposition, warum findet die kein Mittel?
Ja, sie hat zunächst mal die ganze Geschichte verschlafen. Sie hat eben am Anfang gedacht, die PiS bringt alle Leute gegen sich auf, da braucht sie gar nichts tun. Sie kann warten, bis die sich selber zerlegen und dann wieder zum Status quo ante, also zu dem, wie es vor 2015 waren, zurückkehren. So war es nämlich schon bei der ersten PiS-Regierung. Es gab ja schon mal eine PiS-Regierung vor über 10 Jahren, also 2005 bis 2007. Und so war es da und die dachten, es geht wieder so. So kam es aber eben nicht. Die PiS hat sich konsolidiert und diese ersten beiden Jahre waren verschlafen und dann war es relativ schwierig für die Opposition wieder in die Spur zu finden. Vor allem eben auch, weil das Geld da war, mit dem die PiS, die Steuereinnahmen sind stark gestiegen, mit dem die PiS diese Wohltaten verteilen konnte.
Die erste Regierungszeit, das war damals die Doppelspitze, wenn du so willst. Zum einen die beiden Zwillingsbrüder, zum einen Jaroslaw an der Spitze der Regierung und Lech Kaczynski als Staatspräsident, ne? Als der dann abgestürzt ist mit dem
genau,
Flugzeug, dieses tragische.
Ja, so war es. Ja.
So, jetzt ist Jaroslaw Kaczynski immer noch der starke Mann der PiS, der heimliche Regierungschef, sagen viele, aber der wirkliche Regierungschef, das ist Morawiecki. Nichtsdestotrotz, die Politik von Kaczynski, die ist bestätigt worden. Wie geht es denn jetzt weiter? Noch mehr Abbau des Rechtsstaats?
Ja, also die PiS wird also diese Justizreform auf jeden Fall zu Ende bringen wollen jetzt, weil sie das natürlich, das Wahlergebnis als Bestätigung für ihre Politik sieht. Ob es dann noch weitere Maßnahmen gibt, vor denen man sich fürchtet in Polen, Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass sie die Finger davon lassen. Aber es gab natürlich schon Hinweise darauf, dass sie zum Beispiel auch die privaten Medien angehen wollen. Der öffentliche Rundfunk ist ja praktisch schon in Peace Hand. Das Fernsehen macht eine Propaganda, die man vorher kaum für möglich gehalten hätte, dass sowas überhaupt noch gibt. Die privaten Medien sind bisher mehr oder weniger unbelastet, unangetastet. Und das könnte sich ändern. Es gab schon Gesetzesvorschläge, zum Beispiel, dass man den ausländischen Verlagen, den ausländischen Medienunternehmern was das wegnimmt und dann anders verteilt und dann eben unter die Kontrolle der Peace bringt. Ich hoffe, dass sie das sein lassen natürlich.
Was bedeutet das alles für das Verhältnis mit der EU? Stehen die Zeichen also jetzt wieder auf Konfrontation?
Ja, die Konfrontation bleibt natürlich jetzt zunächst mal auf dem gleichen Level, denke ich, wie sie die vergangenen Jahre war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die neue EU-Kommission, also die künftige, dass dann alles, dass das jetzt ad acta gelegt wird. Dazu ist es einfach auch viel zu wichtig für die Zukunft der EU. Das heißt, das Artikel 7-Verfahren, das Verfahren wegen des Rechtsstaats, geht weiter. Und wird insofern auch ein bisschen brisanter, als er jetzt diese Haushaltsverhandlungen anstehen für den nächsten Finanzrahmen der EU, für die nächsten 7 Jahre. Und die Peace, ja, möchte natürlich viel für sich rausholen, aber ja, sie hat eben jetzt im Moment einen schlechten Stand bei den anderen EU-Ländern und bei der EU-Kommission.
Vielen Dank, Florian.
Danke dir auch, Philipp.
Als wir vor 2 Jahren mit unserem Der Tag-Podcast angefangen haben, da gab es bei uns 2 Dauerthemen. Klar, die Regierungsbildung in Deutschland, Jamaika und so. Und Katalonien, die drohende Abspaltung der Provinz um Barcelona von Spanien nach einem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum. Am Ende scheiterten die Separatisten bekanntlich. Deren Anführer, Regionalregierungschef Carles Puigdemont, setzte sich nach Brüssel ab und das Thema verschwand wieder von den Titelseiten, zumindest im internationalen Maßstab. Dass der Konflikt aber weiterhin schwelt, und zwar massivst, das zeigt das Urteil des obersten spanischen Gerichts von heute. Lange Haftstrafen gab es für die übrigen Separatistenführer. 9 Verurteilungen insgesamt. Der damalige Vizeregierungschef Oriol Junqueras muss beispielsweise 13 Jahre hinter Gitter wegen Aufruhrs und Veruntreuung öffentlicher Gelder. Schließlich habe das illegale Referendum ja Geld gekostet, so die Argumentation der Richter. Oliver Neuroth ist unser ARD-Korrespondent in Madrid und jetzt uns zugeschaltet. Hallo Oliver.
Ja, hallo nach Köln.
Oliver, können wir schon mal festhalten, die höchsten spanischen Richter sind keine Friedensengel?
Das kann man vielleicht so sagen, ja, denn auf jeden Fall wird natürlich dieses Urteil Reaktionen auslösen in Katalonien und die werden wohl auch heftig ausfallen, also sprich Proteste wird es von separatistischer Seite aus geben. Allerdings muss man auch sagen, die Richter am obersten Gericht haben weniger hart geurteilt, als es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Die wollte ja bis zu 25 Jahre Haft für die Angeklagten. Sie sprach von Rebellion im Zusammenhang mit dem Referendum, also vergleichbar mit dem Hochverrat im deutschen Strafrecht. Und jetzt sind es in Anführungszeichen nur maximal 13 Jahre Haft geworden. Also ein hartes Urteil, aber ein weniger hartes als von der Staatsanwaltschaft verlangt.
Also kann man sagen, Aufruhr ist die kleine Schwester von Rebellion nur.
So ein Stückchen weit kann man das, glaube ich, sagen, ja.
Okay, dennoch, ich weiß, es ist ein Äpfel- und Birnenvergleich. Ich erwähne es trotzdem. In Deutschland hat der NSU-Komplize Ralf Wohlleben 10 Jahre bekommen. Und jetzt gibt es hier 13 Jahre wegen Aufruhrs, von dem überhaupt gar keine Gewalt ausging. Das sieht aus der Ferne schon nach einem politisch motivierten Urteil nationalistischer Richter aus, oder ist das eine falsche Sichtweise?
Ich glaube, das ist eine falsche Sichtweise. Denn man muss natürlich sagen, es ist ein Verfassungsverstoß ganz klar gewesen, was da passiert ist vor 2 Jahren in Katalonien. Eine Abspaltung einer Region, ein Unabhängigkeitsreferendum in nur einer Region, das sieht die Verfassung eben nicht vor. Das Verfassungsgericht hatte vor diesem Referendum ganz klar gesagt, dieses Referendum ist illegal, es darf nicht stattfinden. Und die Regionalregierung hat sich dem widersetzt mit dem Ziel, ja, Spanien etwas zu zerpflücken, sag ich mal. Also sprich tatsächlich eine Region rauszulösen. Das verstößt einfach den Verfassungsgrundlagen. Also haben wir es schon mit einer Straftat definitiv zu tun. 13 Jahre Haft, klar, das klingt viel. Und du hattest ja gerade gesagt, dass keine Gewalt im Spiel war. Das sehen die Richter ein bisschen anders. Also für Rebellion hätte richtig viel Gewalt Gewalt im Spiel sein müssen. Aber die Richter meinen, es war tatsächlich Gewalt zu erkennen rund um das Referendum. Und das schreiben sie auch den Angeklagten, den jetzt Verurteilten, ein Stück weit zu. Also sind die 13 Jahre aus Sicht der Richter begründet. Klar, wenn man es natürlich so im allgemeinen Kontext sieht, wirkt es viel. Aber ich würde auch sagen, dass da definitiv eine Straftat begangen wurde, die das Ziel hatte, den Staat auseinanderzureißen.
Dennoch hätten die Richter auch die Chance gehabt, ein, na sagen wir mal, Urteil zu sprechen, dass das anerkannte, das ist eine Straftat, aber dennoch irgendwie so einen versöhnlichen oder einen versöhnlicheren Touch bekommen hätte?
Ich glaube, das haben sie natürlich schon versucht, dadurch, dass sie nicht auf die Rebellion eingegangen sind und gesagt haben, okay, wir machen jetzt in Anführungszeichen nur eine Verurteilung wegen Aufruhr und eben nur in Anführungszeichen die 13 Jahre Haft. Ich glaube, dass den Richtern bewusst war, dass die 25 Jahre Haft einfach wirklich zu viel gewesen wären und eine massive Reaktion international wahrscheinlich auch zur Folge gehabt hätte. Diese 13 Jahre für Junqueras, es ist viel, ja, aber ich denke mir, das ist schon so eine Art Eingeständnis dessen der Richter, dass man ja Rebellion nicht wirklich hätte nehmen können.
Du hast gesagt, es wird jetzt mit Protesten von Seiten der Separatisten gerechnet. Hat das Urteil oder überhaupt jetzt, dass es dieses Urteil gibt, die Chance oder das Zeug dazu, dass dieser gesamte Konflikt wieder aufflammt?
Das will ich nicht ausschließen. Tatsächlich hat die Unabhängigkeitsbewegung massive Reaktionen angekündigt. Heute protestieren schon Schüler und Studenten auf den Straßen von Barcelona, blockieren Hauptverkehrsachsen, blockieren den Bahnhof, ein Stück weit auch den Flughafen. Das ist schon recht massiv, was man auf Fernsehbildern aktuell sieht, dass das Ganze wieder aufflammt. Es könnte durchaus sein, denn die Separatisten wollen die ganze Woche protestieren, wollen einen Sternmarsch organisieren von 5 Städten Richtung Barcelona. Am Freitag soll es dort einen Generalstreik geben. Dass die Mobilisation aber so groß werden könnte, wie eben vor 2 Jahren, glaube ich auch wiederum nicht. Ich denke mal für ein paar Tage, vielleicht auch für eine Woche, wenn wir das Thema wieder relativ präsent haben. Aber es wird nicht so ein Drama geben im Sinne von, wo steht Spanien, wo schlingt es hin, wie wir es vor 2 Jahren erlebt haben. Glaube ich zumindest nicht.
Also dieser politische Zug, diese politische Zugkraft, die damals entstanden ist durch das Referendum, auch durch die Mehrheitsverhältnisse im katalanischen Parlament, die ist nicht mehr da?
Es ist so, dass die katalanischen Unabhängigkeitsparteien zerstritten sind inzwischen. Und zwar in der Frage, wie hart sie für die Unabhängigkeit kämpfen sollen. Sie haben ja gesehen, dass vor 2 Jahren es nicht funktioniert hat, ein Referendum zu starten, sich dann einfach mal abzuspalten, dass der spanische Staat da hart reagiert. Und da gibt es also einige Parteien, die sagen, halt, wir können jetzt nicht mehr so temporeich, so hart vorgehen. Wir müssen das Ganze besser durchdenken. Andere Parteien wollen diese Radikalität, diese Härte weiter durchziehen. Und da gibt es also einen Dissens. Und ich glaube, dass diese Urteile, die wir nun heute erlebt haben, für kurze Zeit die separatistischen Parteien wieder vereinen können in ihrem Hass, kann man ja fast schon sagen, Richtung Madrid, Richtung des spanischen Staates. Aber auf Dauer werden diese Ungereimtheiten bleiben. Die Frage, wie hart kämpfen wir wirklich für die Abspaltung und mit welchen Maßnahmen? Ich glaube also, dass die Bewegung einfach nicht mehr so vereint ist wie vor 2 Jahren noch.
Siehst du irgendwo in diesem Konflikt mäßigende Stimmen oder überhaupt irgendjemand, der vermitteln könnte?
Ja, diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten, denn vor 2 Jahren haben wir genau das ja auch uns gefragt. Gibt es irgendwie jemanden, der vielleicht moderieren kann, der von außen hin zustoßen kann? Die EU hat ja immer klargestellt, wir sehen uns da nicht in der Pflicht, weil es ein innerspanischer Konflikt sei. Ich denke mir, wir müssen es auch weiter als innerspanischen Konflikt sehen, denn es ist mal kein internationaler Konflikt, wo jetzt von außen ein Moderator wirklich gut passen würde. Es war ja auch damals Bundeskanzlerin Merkel immer mal wieder im Gespräch, dazu kam es ja auch nicht. Und ich glaube, das war auch richtig, dass man ihn nicht internationalisiert hat, den ganzen Konflikt. Und einen innerspanischen Moderator zu finden, wird natürlich sehr schwer werden, weil sofort irgendwelche Zugehörigkeiten diesen Personen dann zugeschrieben werden würden. Also richtig neutrale Menschen hier im Land sind schwer aufzutreiben.
Es gab ja immerhin einen Regierungswechsel im Vergleich zu damals. Was ist mit dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez?
Der ist moderater vorgegangen als sein Vorgänger Mariano Rajoy von den Konservativen. Rajoy hatte ja im Prinzip sämtliche Gespräche mit den Separatisten abgelehnt, weil er immer sagte, ich spreche nicht über Unrecht, also über eine Abspaltung, das ist nicht möglich. Sánchez hat Gespräche geführt mit Herrn Torra, also mit dem katalanischen Regionalpräsidenten, aber er sagt, dass das Ganze nicht wirklich funktioniert hat, dass also die Katalanen immer auf ihrer Maximalforderung beharrt hätten, also der Abspaltung von Spanien. Das ist verfassungsrechtlich nicht möglich. Deshalb hat auch Sanchez quasi gesagt, wir müssen aufgeben, miteinander zu sprechen. Also man könnte sagen, er ist moderater vorgegangen als Rajoy, aber so richtig zur intensiven Kommunikation kam es nicht. Wo es dran lag, auf welcher Seite, ist natürlich immer schwer zu sagen. Die einen sagen, die anderen sind schuld. Also es ist schwierig, da jetzt den Schuldigen auszumachen.
Und Puigdemont sitzt in Brüssel hoch und trocken.
Ganz genau, der hatte sich ja der Strafverfolgung entzogen, indem er sich auf die Flucht gemacht hat nach Brüssel und deswegen wurde er nicht festgenommen. Er hätte sonst auch auf der Anklagebank gesessen und das Urteil wäre auch heute gegen ihn gefallen. Aber er hat sich dem Ganzen entzogen und twittert jetzt aus der Ferne 100 Jahre Gefängnis addiert. Das ist eine Barbaridad, eine Unverschämtheit, eine Unglaublichkeit und aus der Ferne twittern, das kann Herr Puigdemont ja gut.
Oliver, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und noch ein Nachtrag zum Gespräch gerade. Wie jetzt bekannt geworden ist, hat der oberste spanische Gerichtshof einen neuen internationalen Haftbefehl gegen Carles Puigdemont verhängt, wegen Aufruhrs und Zweckentfremdung öffentlicher Mittel. Also genau der Gründe, weswegen die anderen Separatisten ja verurteilt worden sind. Einen ersten internationalen Haftbefehl, damals noch wegen Rebellion, hatte Spanien ja zurückgenommen, nachdem Puigdemont in Deutschland festgenommen worden war, aber das Oberlandesgericht in Schleswig damals entschieden hatte, ihn nicht auszuliefern. So, Amen für heute. Morgen geht's weiter mit der nächsten Folge von der Tag. Wieder dann mit mir. Ich bin Philipp May. Bis dahin und tschüss.